Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Herzlich willkommen zur Radiosendung anlässlich der Vernissage Ast und Ast mit Alex Stadtbäumer und Angela Stauber. Mein Name ist Uwe Kulnig und ich freue mich, Sie durch diesen besonderen Abend führen zu dürfen. Der Frühling ist da, zart und doch unübersehbar. In dieser Atmosphäre, in der Licht, Farbe und Stille neu ineinandergreifen, öffnet sich in der Galerie Ping-Rodach eine Ausstellung, die dem Moment entspricht. Beide Künstlerinnen wurden in diesem Jahr mit dem renommierten Stipendium der Stiftung Kunstfonds 2025 ausgezeichnet. Ein Zeichen für die besondere Qualität ihrer Arbeit und ein schöner Moment, um diesen künstlerischen Zweig gemeinsam wachsen zu lassen. Im Verlauf der Sendung werde ich nicht nur die beiden Künstlerinnen, sondern auch den Kurator Johannes Rodach, seine neue Mitarbeiterin und einige Besucherinnen und Besucher zu Wort kommen lassen. Ich lade Sie ein, uns einige der ausgestellten Bilder und Skulpturen zu beschreiben, damit wir den Zuhörenden, vor allem auch den sehbehinderten und blinden Menschen über unser Radio, einen Eindruck von dieser wunderbaren und interessanten Ausstellung vermitteln können. Freuen Sie sich also auf persönliche Gespräche, spannende Einblicke in die künstlerischen Prozesse und auf einen konzentrierten, inspirierten Abend mit Ast und Ast. Den Abend beginne ich mit einem Gespräch mit Alex Stadtbäumer. Ja, ich bin wieder mal bei einer Vernissage und wir hören noch die Aufbauarbeiten. Es klappert ein bisschen im Hintergrund und es belebt sich langsam und ich freue mich, dass ich hier sein darf und dass ich dich auch mit, dass ich mit dir sprechen darf.
Ja, freue ich mich auch sehr, Uwe.
Ja, wie geht's dir im Augenblick so, kurz bevor es losgeht?
Ja, sehr gut. Also wir haben gestern schwer gearbeitet, geschoben, die Arbeiten hin und her gehängt und überlegt, was passt zusammen, wie das immer ist bei einer Ausstellung. Und irgendwann gibt es den Moment, da strahlt man sich an und sagt so, jetzt ist fertig.
Jetzt ist fertig.
Aber so ganz fertig natürlich nicht, wie du siehst.
Das ist glaube ich, normal. Also was mir gerade im Augenblick sehr auffällt, ist ein sehr schräg stehender, Rumpfbaum, möchte ich es mal nennen. Und man hatte immer das Gefühl, man müsste schnell hingehen, um ihn zu stützen. Ich frage jetzt nicht, warum er da steht, sondern es ist ein Baum.
Ja, es ist tatsächlich ein Baum und der heißt Gummibaum, weil er aus Gummi ist. Ich habe keinen anderen Titel für ihn, weil das Material ist der Witz auch eigentlich an der Arbeit, weil er hat, anders als Holz, hat dieser Baum andere Fähigkeiten. Also er kann so schräg stehen, ohne dass er umfällt. Und man kann ihn so ein bisschen anwippen, man kann ihn anfassen, es fühlt sich so ein bisschen weich an. Also dieses Material Gummi war eine Zeit lang sehr wichtig für mich.
Verstehe. Also ich finde es auch, Gummi ist ein faszinierendes Material. Ich habe aus dem Internet entnommen, heute hier sieht man es nicht so sehr, zumindest habe ich es noch nicht entdeckt, dass du auch sehr viel mit Natur machst. Und mir hat eine Wand aufgefallen, die ich in dem Papier gesehen habe, da sind lauter Füchse an der Wand. Und für mich als Zoologe ist das natürlich sofort sehr interessant. Ja? Und was verbindet dich mit der Natur und wie versuchst du sie uns nahe zu bringen?
Also das ist ein Schwerpunktthema. Es gibt so diese Alltagsgegenstände, das, was mich umgibt, das, was ich durch mein Sehen irgendwie in eine andere Welt bringe. Also die, zum Beispiel dieses Fernrohr oder die Sachen. Und die Natur ist wirklich so das zweite Thema. Warum, weiß ich nicht. Einfach, weil die Natur unglaublich viele tolle Aspekte hat und mich sehr anspricht.
Wir gehören ja dazu. Wir sind ja Natur. Also ist das ein Teil von uns natürlich.
Ja.
Was mir sofort aufgefallen ist, als ich hereinkam, war eine riesige Fliegenklatsche. Also ist das ein Gag oder was sagst du uns dazu?
Fliegenklatsche hängt bei mir im Atelier und Dinge, die ich liebe, die ich von der Form, von in dem Fall nicht von der Nutzung, weil Fliegen zu klatschen ist nicht meine Leidenschaft. Aber ich fand sie als Form einfach sehr schön und dann drängt es mich, die nachzubauen und zu gucken, wo ist der Thrill in diesem Gegenstand. Jeder Gegenstand hat so ein Ding, was besonders und wichtig ist.
Verstehe ich. Und es ist also auf einer weißen Wand, ich beschreibe es mir noch ein klein bisschen, eine an einem Haken oben sozusagen hängende Fliegenklatsche, sicherlich gut 2 Meter hoch insgesamt und sie hängt da sehr präsent. Und ich, das erinnert mich sofort an zu Hause, weil ich habe einen Garten mit und viele Fliegen ja auch tatsächlich und überall liegen Fliegenklatschen rum.
Ja, ganz ehrlich gesagt habe ich die auch gemacht, weil ich mich zum Teil über den Trump so geärgert habe und dann dachte ich, wen würde ich klatschen?
Das ist, also kann ich sofort nachvollziehen, wir können sie zusammen in die Hand nehmen und sie benutzen dann an der Stelle. Aber das ist ein weites Feld, diese Trump-Geschichte ist ein weites Feld. Ich sehe von hier aus einen Rosenzweig an der Decke. Wollen wir da mal hingehen vielleicht? Ui, der ist ja richtig groß.
30 lang und der stammt auch aus der Zeit, wo ich die anderen Gummibäume modelliert habe. Also die sind ganz klassisch modelliert und dann mache ich Gipsformen davon und habe dann in einem Verfahren, indem ich diese Formen mit Gummi ausstreiche, habe ich den aus Gummi herstellen können. Der Ast ist eben relativ lang und vergrößert und die Dornen an dem Ast haben die gleiche Wehrhaftigkeit wie auch normale Dornen. Sie sind sehr spitz und man denkt im Moment erst, ui, der ist jetzt aber gefährlich. Aber wenn man nahe hingeht, das können jetzt leider die Hörer nicht hören, und man macht so, dann wackelt der nur, so ein bisschen albern auch, aber
typisch Gummi.
Ja, typisch Gummi. Und die Idee ist halt, dass sie durch dieses Material Gummi zwar die äußere ein bisschen ja, bedrohliche Erscheinung haben, aber eigentlich ganz harmlos sind und neue Eigenschaften haben. Wenn dieser Ast runterfällt, dann zerbricht er nicht. Dann springt er, ja, es ist schon mal passiert. Also der macht dann so bum, bum, bum.
Ja, ja.
Und ich finde das auch lustig eigentlich, sowas.
Wie wichtig ist es, ich meine, du hast ja vorhin schon angedeutet, wie wichtig ist wirklich Material? Gehst du bei deinen Arbeiten an die Grenze dessen, was man darstellen kann, was du darstellen kannst? Oder wie gehst du davor?
Also ich habe ja eine klassische Bildhauerausbildung. Ich habe erst Holzbildhauerei gelernt, dann war ich an der Akademie und habe Modellieren und die ganzen klassischen Abgusstechniken gelernt. Und da war ich einfach auf der Suche nach Alternativen zu Bronze, Gips und habe dann gerade bei den Bäumen dieses Gummi entdeckt, weil Kautschuk, also Naturkautschuk, ist ja eigentlich, Kautschuk heißt Blut des Baumes im Indianischen, also dieses wiederherzunehmen, aber die künstliche Form, das ist jetzt ein Wackerprodukt, also das ist künstliches Silikon. Und das war für mich sehr wichtig, einfach so neues Material zu entdecken. Und bei dem Karton, das ist für mich einfach auch ein billiges Material und das finde ich auch gut. Also es ist ja Art de Provera auch irgendwie mit armen Materialien zu arbeiten, fand ich gut.
Du hast ja auch einen Preis bekommen. Ist lange her, aber ich frage ganz gerne deshalb danach, weil was hat es damals bedeutet, als du den bekommen hast für dich und deine Karriere, deine Arbeit?
Ja gut, die Karriere, das ist so eine Sache. Aber für mich persönlich war das sehr, sehr wichtig. Also die Anerkennung zu bekommen und tatsächlich ist es auch, das in der Vita stehen zu haben. Es gibt Stipendien, Förderstipendien von der Stadt und den Förderpreis, das ist also schon eine große Ehrung, fand ich schon sehr, da ist die Stadt auch eigentlich immer ein guter Förderer gewesen für Künstler.
Also ich habe das öfter mal erlebt, auch hier in den Räumen oder auch anderswo, dass die Stadt München mit ihren Künstlern so schlecht nicht umgeht.
Ja, finde ich auch. Also ich habe ja selber auch für die Stadt mal gearbeitet und finde eigentlich, dass man da immer ein offenes Ohr findet. Das Kulturreferat ist zuständig für die Künstlerinnen und Künstler. Und es gibt einige Fördermodule und das ist wirklich sehr hilfreich.
Also aber sonst ohne ginge es nicht, ne, denke ich mal. Das ist ja ähnlich mit den Schriftstellern im Beginn.
Dem geht es auch nicht. Also die Künstlerinnen und Künstler sind eigentlich alle bemühen sich um andere Jobs, müssen andere Jobs machen. Viele arbeiten als Grafikerinnen oder Lehrerinnen. Also viele sind in der Lehre. Und das weiß ja jeder von uns. Man geht ja sehenden Auges in den Beruf.
Das ist halt so, ja.
Aber die Förderung, wenn man welche kriegt, das ist wunderbar. Also es gibt Residencies und es gibt eine Liste von Förderungen und das hilft schon sehr. Also damals konnte ich einfach fast ein Jahr lang unbeschwert arbeiten.
Also ich kenne das aus der Schriftstellerei. Es gibt relativ viele Fördermittel und Fördermöglichkeiten für junge Menschen, was ja auch okay ist. Aber wenn man da mal oft genug gibt es über 35 zum Beispiel, hört das schon auf. Ja? Und wir beiden sind ja nun deutlich über 35 leider. Und beobachtest du das auch oder ändert sich da langsamer?
Es ist grundsätzlich so, dass die Leute in der falschen Annahme denken, wenn man dann 50 ist, hat man es geschafft. Aber es gibt einen Mini-Prozentsatz der Künstlerinnen und Künstler ist in der Lage, nur von den Verkäufen zu leben. Und ich weiß nicht, wie es früher war. Also ich bin jetzt auch über 60 und habe doch ein paar Förderungen noch bekommen. Also ja, also ich hoffe, denke, meine, dass es sich ändert.
Also ich denke mal, das ist notwendig, weil unsere Gesellschaft, ich meine, die Künstler sind der Spiegel der Gesellschaft an der Stelle.
Ja, es wird eigentlich eher schlimmer als älterer Künstler. Also ich bin auch im SOFO, im Sozialfondsverband vom BBK. Und da sieht man, wie viele Künstlerinnen und Künstler im Alter einfach in prekäre Situationen kommen können. Da kann schon eine Zahnarztrechnung einen total zur Verzweiflung bringen. Und da wäre es schön auch, wenn es da mehr Förderung gäbe, mehr private Förderung.
Ja, das ist in anderen Ländern ja anders. Du warst ja auch unterwegs, hast in anderen Ländern ausgestellt und auch gearbeitet wohl. Was hast du darunter für dich selbst mitgebracht aus den einzelnen Ländern?
Früher habe ich immer gedacht, mein Leben ist so aufregend, ich brauche kein Abenteuer im Ausland. Aber inzwischen habe ich das sehr zu schätzen gelernt, was man erfährt oder wenn man im Kontakt mit anderen Künstlerinnen und auch normalen Leuten in einem anderen Kulturkreis. Ich war jetzt gerade in Lappland einen Monat. Das war auch toll. Also nochmal eine ganz andere Naturbegegnung. Oder ich war ein Jahr in London. Oder ja, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr bereichernd. Und da gibt es tatsächlich für uns Künstler einige Möglichkeiten, über so Art in Residence mit Kunst zu reisen oder beziehungsweise woanders dann auch nicht Tourist zu sein, sondern dort zu arbeiten, in Kontakt mit anderen Leuten zu kommen. Das ist sehr wichtig, finde ich, für mich.
Das ist es sicherlich, kann ich gut nachvollziehen. Sag mal, nehmen wir ruhig diesen Ast hier, den Rosenzweig, nehmen wir den ruhig. Wie funktioniert das bei dir? Hast du eine Idee für das Material? Hast du eine Idee, aber einen Rosenzweig habe ich noch nicht gemacht? Oder wie geht das bei dir vor?
Es gibt so eine Art Lager mit Ideen, die man so oft jahrelang mit sich rumträgt, hin und her schiebt und überlegt, wie kann ich das umsetzen? Und ich fand immer die Präsenz von diesen Spitzen von einem Rosenast einfach so wunderbar. Das ist eine so schön formulierte Form. Und ich hatte einfach nur das Problem mit dem Material. Und als ich Gummi für mich entdeckt habe, dachte ich, das ist genau das Richtige, weil da auch der Gegensatz von dem Weichen und der harten Erscheinung ganz gut passt. Aber dieses Hin- und Herschieben von Ideen, die man durch Beobachtung zu einer Art Homburu, zu einem Lager im Kopf macht, das dauert oft Jahre, bis man sich dann entscheidet, etwas zu machen.
Ich frage manchmal die Künstler, mit denen ich spreche, wann entscheidest du, dass ein Kunstwerk fertig ist?
Bei den Kartonsachen ist es relativ, weil die sehr präzise gebaut sind. Also die sind eigentlich wie Architekturen. Da ist es klar, das ist dann fertig. Dann geht es lediglich noch darum, sollen die Farbe bekommen oder bleiben die so. Und auch bei dem Baum, wenn er gegossen ist, ist er fertig. Ich glaube eher in der Zeichnung, in der Malerei ist das auch das Thema. Und oft geht es mir so, wenn ich etwas modelliere und es ist halb fertig und es ist so schön in diesem Halbfertigen, dann denke ich, jetzt könnte ich es auch so lassen.
Also gar nicht unbedingt wirklich fertigstellen, sondern die Natur ist ja auch oftmals entweder nicht fertig oder sie ist schon wieder schön. Am Rückweg, weil sie zerfällt oder was auch immer. Was hast du?
Fehler ist auch sehr gut. Der Fehler. Ja. Also manchmal macht man Fehler und denkt, ja, eigentlich gar nicht so schlecht.
Wir haben es ja vorhin gesehen, auf dem einen Bild ist eine eingemalte Fliege oder irgend sowas in der Art. Und das ist natürlich auch Dinge, die einfach im Leben passieren.
Ja, genau.
Was hast du denn noch außer den Dingen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, hier bei der Ausstellung von den Themen hier, von den groben Themen?
Immer den Part, mach du die Plastik an die Wand. Das ist dann auch, ich bin im Raum. Also ich habe jetzt zum Beispiel diese Kartonarbeiten.
Magst du uns die mal beschreiben, was hier steht?
Das sind zwei kleine orangefarbene Kartonarbeiten und ich bin von den Klammer auf, Klammer zu, von diesen geschwungenen Klammern ausgegangen und habe da zwei Skulpturen
raus. Die man auch im Computer schreibt sozusagen.
Genau, Klammer auf, Klammer zu. Und schwer zu beschreiben, aber das eine ist linear und beim Ausschneiden von dieser einen Form ist eine Innenform entstanden. Ja. Und aus der habe ich quasi die zweite Skulptur gemacht. Und ich habe sie Curly Brackets genannt, weil sie irgendwie sowas auch Beschwingtes haben. Und das ist die englische Übersetzung von Klammer.
Ja. Genau. Klammer auf, Klammer zu. Geschwungene Klammer in dem Fall.
Ja. Heißen sie, genau. Und die sind fragil, aber ich mag das eben aus diesem, dass es nicht so festes Material ist, dass es leicht ist. Das hat dann auch irgendwie für mich was. Ja, da fühle ich mich einfach wohl mit diesem leichten Material.
Es ist erstaunlich, die meisten Menschen, die sowas anfangen zu beschreiben, fangen mit der Farbe an. Und das ist ja genau für unsere Leute, die eben mit Farbe blind sind, eigentlich gar kein Kriterium.
Die sind richtig orange, was meine Lieblingsfarbe ist.
Und ich frage dich jetzt nicht, was ich sonst frage, was sagen die dir, was fühlen die, weil du hast sie gemacht, das ist eine ganz andere Situation. Aber letztendlich stehen sie gut hier.
Für mich sind die irgendwie alterslos. Also die könnten jetzt auch ganz groß sein, die könnten ganz klein sein, die haben keinen Zeitfaktor und für mich drücken die einfach was sehr Beschwingtes aus, was Fröhliches.
Das vielleicht noch zu deinem normalen Arbeiten. Du hast ja auch sicherlich ein Atelier und wie sieht's da aus?
Im Moment sehr chaotisch, weil ich drei Ausstellungen hintereinander hatte. Aber ich habe immer einen Raum, wo ich modelliere und Schmutz mache und einen, wo ich Papierarbeiten mache. Der ist sauber. Und so gibt es immer so ein Werkzeug, Schmuddelraum und eben den mit weißem Boden, wo ich am Boden arbeiten kann.
Was wünschst du dir für heute Abend? Außer, dass du ganz viele Objekte verkaufst, das wünsche ich dir auch.
Da bin ich aber nicht so dran. Ich wünsche mir, dass viele von den Leuten, die ich eingeladen habe, kommen. Es ist auch immer schön, was zu hören über die Arbeiten. Also ich freue mich über die Freunde, die kommen. Das ist das Wichtigste. Also das Zwischenmenschliche. Und wir sind ja auch so eine Community in München. Ist ja auch fast wie eine Familie.
München ist in gewisser Weise auch ein Dorf, ein großes.
Wir sprechen die gleiche Sprache. Wir kennen uns alle mit Kunst aus. Und da ist es schon wichtig, wenn dann der eine oder andere auch ein Feedback gibt und sagt, also bisschen zu hoch, zu niedrig, das hätte ich jetzt nicht gemacht, aber die meisten sind immer freundlich und
das ist auch wichtig, also das hat man in der Schriftstellerei nicht immer so, denn wird man da so ganz schön.
Wenn jemand auch was Kritisches sagen kann, ja.
Und da wir ja gerade miteinander sprechen und ich so ein kleines Medium auch bin, aber was würdest du dir von einem Medium wie dem meinen wünschen für Kunst, für dich als Person, für was auch immer?
Also das, was du jetzt gerade schon machst. Also ich finde das wunderbar, dass du von der Literatur dich auf den Weg gemacht hast in einen anderen Bereich, weil ich kenne das von uns, wir sind in der Kunst und schwimmen in der Blase. Wenn ich ins Literaturhaus zu einer Lesung gehe, treffe ich wenig andere Künstlerinnen und Künstler. Also das finde ich schon unglaublich schön, wenn man da auch diese Grenzen überschreitet. Das, von daher machst du es genau richtig.
Wunderbar, das freut mich. Und vielleicht noch als letzte Frage oder als letzte Bemerkung. Wie ist dein Gefühl in Bezug auf die Räumlichkeiten? Also es ist ja immer eine Frage, wo man sowas ausstellt. Ja. Es ist noch hell, es ist, oftmals sind solche Dinge beim Abend, ja. Dann ist eine ganz andere Atmosphäre. Ja. Wie geht es dir damit?
Ist sehr gut. Also ich finde die Räume sehr, sehr schön. Sie liegen gut hier in der Wurzerstraße. Was ich immer sehr gerne mag, wenn es ein großes Schaufenster gibt mit so einer, mit einer schönen Fläche, da steht ja jetzt mein Fernrohr drauf. Das hat auch irgendwie.
Das ist, also da, gut, dass du es noch sagst. Also das ist ein tolles Ding aus Pappe wahrscheinlich, so wie es aussieht. Und es ist ein riesiges Fernglas. Und
ich in meinem Atelier ein Fernrohr habe, um die Vögel zu beobachten. Und ich dachte, das ist einfach ein sehr schön gebautes Objekt. Und ich wollte einfach wissen, wie sich das anfühlt, wenn ich das nachbaue. Was ist wichtig? Gibt es eine Stelle, die ganz wichtig ist? Zum Beispiel der Knopf, wo man schärfer stellt. Das habe ich dann auch nachgebaut. Aber jetzt noch mal zu den Räumen. Da muss man natürlich auch den Galeristen mal sehr loben, weil er betreibt es ja und macht das mit einem unglaublichen Elan. Und ich habe jetzt auch erlebt, was der in den letzten 2 Stunden noch alles hier gearbeitet hat. Also das geht immer Hand in Hand. Man fühlt sich wohl, wenn der Galerist oder derjenige, der den Raum betreibt, einfach auch nett ist und fair ist und dass es keinen Dissensen gibt.
Ja. Und das scheint mir hier der Fall zu sein. Ich bin ja nur schon häufig hier gewesen und es ist immer eine sehr gute Stimmung und er ist engagiert ohne Ende. Ja, das ist ganz schön. Aber ich freue mich, dass es dir gut geht, dass es so schön ist. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Vielleicht hören wir noch voneinander. Dankeschön.
Danke für die.
Es folgt nun die Begrüßung durch Johannes Rodach, den Galeristen und Kurator von Ping Rodach, wo wir heute zu Gast sind. Direkt im Anschluss beschreibt seine neue Mitarbeiterin die Ausstellung und die beiden Künstlerinnen.
Herzlich willkommen zu Ast und Ast. Der Ausstellungstitel ist natürlich auch ein Wortspiel. Also mir ist es aufgefallen, April ist der Monat, in dem ich am meisten auf die Äste achte. Und weil wir alle in freudiger Erwartung sind, was denn da passiert. Und tatsächlich, also im Winter sind die ja auch da, aber man ist nie so fokussiert auf Äste, finde ich, wie im April, wenn es wirklich gleich losgeht. Und unsere Ausstellung heißt Ast und Ast aus dem einen Grund, weil wir wollen dieses Thema Äste nochmal sensibilisieren und euch stimulieren insofern, dass ihr auf die Strukturen der Natur achtet und auch vielleicht nicht nur der Natur generell. Neu, also wenn die Tage werden länger, die Sonne kommt zurück und auch die Wahrnehmung wird wieder sinnlicher. Und deswegen ist es wunderbar, dachte ich, das als Titel, zum einen als eben Ast-Thema und zum anderen, weil das natürlich die Kürzel sind von unseren beiden Künstlerinnen, von der Alix Stadtbäumer und von der Angela, wo ist sie denn? Angela Stauber. Und tatsächlich unterschreibt die Alix ihre Bilder mit Ast, wo ich dachte, was wir überlegt haben, so Ast und Ast, Ast und Ast, dann machen wir Ast und Ast, ganz klar. Und gab keine Widerrede und jetzt sind wir hier mit Ast und Ast. Ja, zwei völlig unterschiedliche künstlerische Positionen, ganz individuell. Jeder macht so seine Wahrnehmung. Also es geht immer um Natur auch und es geht ganz stark um die Struktur bei der Alix. Genauso wie der Angela. Und wir bewegen uns immer zwischen Abstraktion und wirklicher Darstellung, was ich ganz toll finde. Also hier bei dem Baum hier zum Beispiel, ist das noch ein Baum, wenn er so zerschnitten uns begegnet und dann pink ist. Das sind natürlich diese Farben, die jetzt an alle auf uns zu einprasseln werden. Wir sehen alles fragmentiert und das ist ja auch das Schöne dran, dass wir unsere Sehfähigkeiten wieder ein bisschen schulen können und diese Mehrschichtigkeiten von beiden Künstlern arbeiten mit Arbeiten, die wirklich eigentlich nicht sofort sich erschließen, die man sich länger anschauen muss, wo dann wirklich erstmal die Layer nach längerer Betrachtung, die Ebenen nach längerer Betrachtung in Erscheinung treten und auch eine ganz tolle substanzielle Ruhe einkehrt, eine Ruhe aufgrund der, eine unerwartete Stille, weil irgendwie in diesem Chaos, das sich uns erstmal offenbart, doch auch eine Ordnung ist. Und diese Ordnung empfindet jeder anders. Aber mich erreicht sie heute am ersten Tag, am zweiten Tag. Ich erkenne die Bilder, die hängen jetzt seit einem Tag, die Bilder. Und ich habe nochmal ganz alleine vorhin die Ausstellung angeschaut und dachte mir, wow, das ist irgendwie so eine ganz leise Ausstellung eigentlich. Obwohl ich dachte, die wird voll laut, aber nein, wir sind ganz, ganz leise und ganz sinnlich. Und ich freue mich, dass sie so zahlreich erschienen sind. Und ich wollte bei der Gelegenheit möchte ich unsere neue Mitarbeiterin hier vorstellen. Kima ist Kunsthistorikerin und promoviert auch gerade in Kunstgeschichte und hat ein paar Mitteilungen bezüglich der Dialogfähigkeit der Arbeiten und genau und über Dialogaustausch. Und das übergebe ich einfach das Wort an die Kima und der andere kennt auch dadurch mich.
Ja, also von meiner Seite auch herzlich willkommen und vielen Dank für die Vorstellung. Und wir sagen jetzt auch die As und As, also eine neue Ausstellung mit den Arbeiten von so Alex Stadtbäum und Angela Staube. Und ich gebe so kurz Bio-Informationen. Alex Stadtbäum, geboren 1956 in Münster, studiert zunächst Holzbildhauerei und dann an der Akademie der Bildenden Künste, hat viele so Aufenthalten in Amsterdam, London und den USA. Und Angela Staube wurde auch so 1977 in München geboren, studierte ebenfalls an der Akademie der Bildenden Künste in München. Und also, wie gesagt, das ist die Ausstellungstitel As und As, verweist auf so eine doppelte Verbindung. Zum einen teilt sich die Namen, die Kürzung der Namen sind beide Künstlerinnen, unsere wunderschöne Künstlerinnen, mit diesem Buchstaben. Und zum anderen, taucht auch so die Esther als so Bildmotiven auch vielen in der Ausstellung und in den Werken, also von den beiden Künstlerinnen. Und wie gesagt, Alex Stadtbäumen so zeigt in dieser Ausstellung mit vielen so Skulpturen arbeiten. Also diese Ursprung immer so irgendwie so mit so Natur und auch so eine alltägliche Gegenstände haben. Also so vielleicht Fliegenklatsche und dann so diese Klebebandhalter und so weiter, so Fernrohr. Und so auch ebenso in dieser hintere Raum, diese Ast. Also diese Objekte sind so ein überdimensioniert und hat so eine, so von manchmal auch von den Farben so entkleidet. Ich habe so ein Gefühl, so wie ein 3D-Modell auf dem Computer und besteht so häufig auch so eine mit verschiedenen so Materialien, die also vielleicht nicht mit so einem Ursprung zu tun ist. Und also was ist bei mir auch so, ich fühle mich so erstaunlich mit dieser Ast hier in dieser Hinterraum, also was so diese Material sind auch so ein Verframed-Effekt haben. Also das ist aus Gummi und hat so eine sehr so weich und glatt Gefühl. Also habe so auch so eine, fühle mich so auch so ein bisschen so also verframed. Und auch so, manchmal denke ich, also die Funktion wird so losgelöst, also durch diese, also wie so ein abstraktes Gefühl mit so auf dem Wand, aber so eine, also hat eine diese alltägliche Form, so wie ein alltäglicher Gegenstand. Also jetzt auch so der Angela Staube zeigt auch vielen Malerei, so alle auf Holz, also die kann man also kann ich also nicht nur als Landschaftsmalerei zuordnen kann, weil so ihr Bilder sind so durchgezogen von den Fragmenten, kann ich sehen, also mit dem Lichtspuren und Äster und kommt auch vor so am Fenster und auch so als und auch so dass dieser so Bildfeld zum Zerschneiden aussehen und also diese Fragmente, die wir so im Alltag oft übersehen als so selbstverständlich hinnehmen, werden von ihr so aufgefangen und also zu einem so Zentrum der Komposition gemacht. Also ihr Farben ist so hell und frei, also hat so ein bisschen Frühlingsgefühl und also hat auch so eine reine Leuchtkraft. Also es hat auch so eine Klarheit, die sich also manchmal auch so vielleicht so von der so Wirklichkeit hier so ein bisschen grausam so gelöst. Und was Alex Stadtbaum und Angela Staube verbindet, ist vielleicht so also ein gemeinsames Staunen über die also alltägliche Dinge, die uns also von jeden Tag begegnen. Und ihr Werken so vielleicht laden uns ein, also den Blick zu schärfen, was jetzt gewohnt ist, neu zu entdecken, was in einer vereinfachten Form, so eine kleine Überraschung zu finden. Und Assens Arzt wird so eine leichte Gespräch zwischen die zwei Positionen, also zwischen diesen Materialien und so eine Lichtwirkung, also zwischen Graus und Innen. Und also so vielleicht würde ich auch so als ein Einladung hinzusehen und vielleicht auch so was so man so mit dem Alltag das so mit einem anderen so Blick so ein anschauen. Und ja, das ist zum Ende mein Vortrag. Danke.
Nun kommen zwei Besucherinnen zu Wort. Sie beschreiben eines meiner Lieblingsausstellungsstücke von Alex Stadtbäumer.
Wir stehen jetzt gerade vor schon im Gespräch mit der Künstlerin angesprochener Fliegenklatsche. Und ich stehe hier mit einer Besucherin der Veranstaltung und frage einfach, ja, jetzt stehen wir hier, was heißt das? Was ist diese Fliegenklatsche für dich?
Die Fliegenklatsche ist jetzt ein besonders schönes neues Objekt von der Alex. Und was ich finde, was sie immer sehr faszinierend schafft, ist aus Pappkarton oder Papieren überdimensional große Objekte zu schaffen. Und wenn man sich überlegt, dass das Papier ja eher ein Material ist, mit dem man wahrscheinlich mit so einer großen Klatsche keine Fliege erschlagen könnte. Und ja, aufgrund der Größe ist es vielleicht auch ein bisschen schwer,
wahrscheinlich,
die in der Hand zu halten. Aber damit spielt sie immer sehr schön und das mag ich so gerne an ihren Arbeiten, dass sie eben die Dinge so nimmt, wie sie sind, und sie sind aber trotzdem in ihrem Zweck und ihrer Gestaltung und ihrem Materialzweck entfremdet.
Es ist ja sehr profan. Eine Fliegenklatsche ist ja eigentlich profan, da geht es ja kaum, ne? Eigentlich. Was hat so etwas in einer Kunstausstellung zu suchen?
Ich glaube, das ist keine Frage. Das hat auf jeden Fall was da zu suchen. Wir erinnern uns zum Beispiel an Klaas Oldenburg oder andere Künstler der Pop-Art oder so, die haben sich ja auch schon dieses Genres bedient. Und profan ist vielleicht irgendwie kein schöner Ausdruck.
Ist kein schöner, ich habe es extra gemocht, weil ich wollte hören, was du dazu sagst.
Es ist lustig, ja. Es hat immer so ein gewisses Augenzwinkern, ja. Und das ist sehr, sehr, sehr schön. Ja.
Ich frage gleich die zweite Dame, die neben mir steht, zum gleichen Objekt mal. Was sagst du dazu?
Also ich würde sagen, dass es wie so eine Art Begegnung ist mit einer Fliegenklatsche, weil die Dimension irgendwie so aufgeblasen ist. Die Fliegenklatsche, muss man sich vorstellen, ist vermutlich ein bisschen größer als ich selber. Ich bin
über 2,20 Meter sein, habe ich gehört.
Genau, größer als jetzt im ersten Moment vermutet, aber definitiv ganz klar größer als ich. Und die steht einem so, hängt da so einem gegenüber. Und da kann man schön mit einer Fliegenklatsche so auf einer anderen Ebene in Kontakt treten. Also nicht, dass man sich selber wie die Fliege fühlen würde.
Lieber nicht.
Die ist eher harmlos, da wie sie hängt, aber das Objekt, das daneben steht, so frei im Raum, dieser so etwas wie eine Mischung zwischen Baumstamm und Ast, würde ich sagen. Oder
ich habe gelernt, das heißt Gummibaum tatsächlich. Gummibaum. Das
ist tatsächlich dann wahrscheinlich die Form eines echten Gummibaums, ja. Einen Gummibaum in echt habe ich noch nie genau betrachtet, wie der geformt ist, aber das wird wohl so sein.
Der ist tatsächlich, dazu müssen wir erstmal so ungefähr beschreiben, was wir dort sehen. Vielleicht kannst du den Baum beschreiben.
Also der ist auch vielleicht 2 Meter groß, vermutlich. Ganz dunkel, im Prinzip schwarz, genau die Farbigkeit des Gummis. Und die Art, wie er gebaut ist, ist sehr handwerklich. Also ich glaube, man sieht ganz deutlich, wie die einzelnen Gummistreifen so aufgebaut sind, dass sie insgesamt diesen Gummibaum formen, der aber eigentlich nur der Stamm des Gummibaums ist. Die Äste sind abgeschnitten. Vielleicht will das auch sagen, der Gummibaum wird ja im Prinzip abgeschnitten, um dann tatsächlich das Material zu gewinnen.
Man macht einen Ritz drumherum, Rinnen herein und hängt da so Auffangsachen rein. Die sind jetzt hier nicht zu sehen, aber letztendlich ist die Idee, Gummi und Baum zusammengewachsen zu Gummibaum, habe ich gerade gehört von der Künstlerin. Und es ist, was sehr entscheidend ist, er steht schief.
Ja, genau, das ist entscheidend. Aber was macht man denn daraus? Also es hat etwas sehr, wiederum auch etwas sehr Humorvolles, so diese Art, wie er schief da im Raum steht. Aber es ist mit Sicherheit ein bisschen mehr, was dahinter steckt. Da weiß ich jetzt nicht. Was würden Sie sagen?
Also ich weiß es auch nicht so richtig, aber es ist auf jeden Fall etwas, wenn man hereinkommt, hier in den Raum, sehr Auffälliges. Ja, und das Material ist sofort ungewöhnlich, wie ich finde. Und er wirkt natürlich dadurch, dass er abgeschnittene Äste hat, ja sehr rumpfmäßig, also sehr beschnitten und so. Also, aber ich habe, glaube ich, das Gefühl, dass die Idee des Materials ist entscheidend. Und es ist, witzigerweise ist es gar kein Gummi. Es ist Silikonkautschuk, wie ich gelernt habe. Und es ist gegossen offensichtlich. Also es ist nicht gebaut, sondern gegossen. Aber egal, es ist auf jeden Fall etwas, wo wir drei vorstehen, uns das ansehen und denken, eigentlich eine tolle Sache.
Ja, absolut eine tolle Sache. Also ich kann nur empfehlen, die Ausstellung anzuschauen.
Beziehungsweise sich die Beschreibungen anzuhören.
Ja. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch ein bisschen.
Nun geht es wieder um die Schilderung eines Werkes von Alix Stadtbäumer.
Also eigentlich fast diagonal in dem Raum hängt ein großer Ast. Ich weiß nicht, wie oft ist der vergrößert, vielleicht. Gott, sowas kann ich echt schlecht sagen.
Also, wenn wir davon ausgehen, dass ein Rosenast ist, so sieht es ja aus, ne? Dann wird der sehr vergrößert.
Ja, sehr viel größer. Also ungefähr, ich bin jetzt 1,70 und der ist ungefähr doppelt so groß wie ich vielleicht. Dass man sich das vorstellen kann, und der ist sehr realistisch, ich nehme an, er ist geschnitzt. Also ein Ast mit Dornen.
Er ist nicht geschnitzt, wenn ich das sagen darf. Der ist aus, eigentlich soll es ein Gummiast sein. Wir können den mal anfassen tatsächlich. Ja, das dürfen wir. Ich mach das mal, zack.
Also sie hat das, nehme ich mal an, modelliert aus Ton.
Ja, genau.
Ich, ja. Die ähnliche Ausbildung wie ich, deswegen nehme ich das jetzt mal an. Also wir waren beide auf der Holzbauschule mal, und da lernt man sowas. Also der ist modelliert, würde ich mal sagen, aus Ton, und dann ist ein Abguss gemacht worden und dann in die Negativform ist Latex gegossen worden.
Genau.
Und zwar mit schwarzen Pigmenten.
Ja, das ist so wunderbar, ja. Also insgesamt dunkel und vor allen Dingen, das hat, glaube ich, bisher noch gar keiner gesagt, er hängt quer unter der Decke.
Er hängt quer, genau, und eigentlich fast diagonal in dem Raum. Mhm. Und es ist also vielleicht, ja, man könnte, also wenn er jetzt nicht so überdimensional groß wäre, dann könnte man denken, er ist direkt abgegossen, weil er so realistisch modelliert ist. Und es ist lustig, weil man das Gefühl hat, die Stacheln sind ganz spitz. Genau. Sehr schöne Arbeit, finde ich.
Ja. Und würden Sie sich sowas in Ihr Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Atelier hängen? Ist das etwas, was für Sie in Frage käme?
Das ist jetzt schwierig. Also ich würde es mir vielleicht in mein Atelier hängen. In mein Wohnzimmer würde ich es mir, glaube ich, jetzt nicht hängen.
Braucht man auch ein großes Wohnzimmer, davon mal abgesehen wahrscheinlich.
Wohnzimmer, ja. Es ist schon ein großes Teil.
Und wie finden Sie die Idee?
Vielleicht auf die Terrasse legen, weil man kann es auch rauslegen.
Ja, natürlich. Das ist ja auf jeden Fall haltbar.
Ich glaube, ich würde es rauslegen, wenn ich es jetzt zu Hause hätte. Ja. Sonst würde ich es aufhängen im Atelier.
Das ist eine gute Idee, tatsächlich, ja. Und wie finden Sie es im Rahmen dieser gesamten Ausstellung? Ist es etwas, was heraussticht, oder ist diese Idee mit Ast und Ast für Sie?
Ich finde, es kombiniert sich gut, weil beide beschäftigen sich mit Natur. Elementen oder mit der Natur. Die Bilder sind, die strahlen so, also für mich Frühling tatsächlich aus. Also sie sind ganz bunt und ja, frühlingshaft, finde ich. Und jetzt hier der Ast passt eigentlich total gut. Jetzt habe ich da drüben noch gar nicht geschaut, da sind Ampeln.
Da drüben ist etwas Passendes dazu, wenn man so will, der Baum. Der, der heißt auch Gummibaum.
Ja, also was ich auch ganz schön finde, ist, dass es so konträr ist von der Farbigkeit. Also die Skulpturen sind alle so dunkel und schwer. Also sie sind leicht, weil sie in anderem Material gemacht sind, als man erwartet. Aber sie wirken schwer, weil sie in dunklen Farben gemacht sind. Und die Bilder sind halt ganz bunt und das finde ich ganz schön als Kontrast.
Und vielleicht so als abschließende Frage, wie kommen Sie her? Sind Sie irgendwie persönlich verbandelt oder?
Ich bin Kollegin. Deswegen.
Dann kommt man vorbei und
versucht sich gegenseitig bei den Ausstellungen.
Ja, super. Viel Spaß und vielen Dank für die Unterstützung. Danke.
Also ich stehe jetzt gerade draußen vor der Tür der Veranstaltung und der Ausstellung. Es sind eine Menge Leute da. Also ich zähle mal so auf jeden Fall 50 bis fast 60 Personen, was wirklich eine ganze Menge ist. Und alle sind guter Dinge und sehen sich die Kunstwerke an, diskutieren über das, was dort zu sehen ist. Und das ist also eine wirklich gute Stimmung. Ich gucke mal nach der Angela, ob ich mit ihr noch ein Interview kriege, damit ich auch diese Stimme nochmal gehört habe. Wir kennen uns schon längere Zeit. Und da ist es also ganz schön, dass wir miteinander mal reden können. Und es ist natürlich ein bisschen lauter, das Übliche halt. Das ist kein Problem. Aber es ist eine schöne Stimmung. Also muss ich sagen, es ist nicht auf jeder Vernissage, die ich so besuche, so. Aber so viel Freude wie heute ist nicht so allzu oft. Also muss man ganz klar sagen. Und es macht viel Spaß.
Es folgt nun die Schilderung eines Bildes von Angela Stauber durch einen Besucher.
Also ich sehe in dem Bild unheimlich viel. Ich sehe wahnsinnig viele Gesichter, was die Künstlerin jetzt, glaube ich, nicht so gut findet. Aber ich finde, man sieht hier wahnsinnig viele Gesichter. Ob das hier die Nase von dem Clown und Mund ist, ob das hier ein Gesicht von einer jüngeren Person ist. Das ist ein Mund, sage ich jetzt mal. Hier ist natürlich in der Mitte diese Gabel. Also das Bild, je länger man drauf schaut, verbirgt eigentlich immer mehr. Und man kann immer mehr an dem Bild entdecken, wenn man es lange betrachtet und intensiv betrachtet. Bringt es unheimlich viele unterschiedliche Perspektiven.
Vielleicht noch, um den Gesamteindruck noch mal kurz zu schildern, weil die Hörenden kriegen ja nicht mit, was hier wir sehen. Wir haben ja ein relativ, ja fast quadratisches Bild, ich weiß nicht, so um die 80 mal 90 oder sowas in der Art, würde ich sagen. Es ist ein abstraktes Bild, es ist also jetzt nicht konkret. Das, was Sie sehen dort, setzt sich zusammen aus Elementen.
Genau, das sieht wahrscheinlich jeder, der das Bild betrachtet, sieht es anders. Für mich ist hier in der Mitte auch so eine Art offener Garten. Ja, aber es ist eigentlich meiner Meinung nach dem Betrachter überlassen, was er in diesem Bild findet. Man kann in diesem Bild unheimlich viel finden. Neben der Farbigkeit, neben dem Abstrakten. Aber gerade diese Abstraktität, birgt unheimlich viele Möglichkeiten der Interpretation.
Sie sagten vorhin, wahrscheinlich ist die Künstlerin nicht so begeistert, wenn sie Gesichter sehen. Warum meinen Sie das?
Ja, es gibt anscheinend irgendwo die Meinung, dass man in einem Bild keine Gesichter oder nicht unbedingt Gesichter sehen sollte. Aber das ist, wie gesagt, meine ganz persönliche Ansicht des Bildes und hat eigentlich mit dem Ausdruck, dass das Bild vielleicht vermitteln soll, überhaupt nichts zu tun.
Dieses Bild, so wie es ist, egal was kostet oder was auch immer, würden Sie sowas in Ihre Wohnung setzen oder würden Sie sagen, ach, ist mal anzusehen, schön? Aber
wäre wahrscheinlich schon sehr schön in meiner Wohnung, ist mir bloß in der Art zu groß. Ich persönlich stehe mehr auf diese kleinen Varianten. Dieses Bild braucht auch Raum. Und wenn man den Raum nicht hat, dann sollte man sich eher auf kleine Dinge beschränken.
Das ist richtig. Und ich glaube, es muss auch sehr gut ausgeleuchtet sein.
Das kommt noch dazu, sonst kommen die Farben nicht so zur Geltung.
Denn die Farben sind ja doch durchaus sehr gedeckt gehalten.
Ja, finde ich jetzt nicht unbedingt. Also sind die,
das Rote mal nicht.
Das sind alle ein bisschen leicht erdig.
Ja gut, wunderbar. Haben Sie vielen Dank für die Eindrücke und ja, für den schönen Abend noch. Danke.
Sehr gerne, danke.
Zum Schluss hören wir mein Gespräch mit der zweiten Künstlerin des Abends, mit Angela Stauber.
Angela, wir kennen uns ja nun doch schon eine ganze Weile und jetzt darf ich endlich deine Kunstwerke auch ansehen und bei der Ausstellung. Und ja, ich spreche mit Angela Stauber und ja, wir sind hier mittendrin im Leben, mitten in München, mitten in einer Ausstellung. Wie geht's dir mit der Ausstellung?
Super, oh, mir geht's ganz hervorragend. Ja, ich bin total glücklich, dass der Johannes die Alex und mich zusammengebracht hat. Und ich bin wahnsinnig glücklich, wie wir es gehängt und gestellt haben, wie wir den Raum strukturiert haben. Und ich finde, das zeigt viel, also das lässt viel sichtbar werden, worum es in unseren Arbeiten geht.
Und es ist ja doch sehr, sehr unterschiedlich eigentlich, ja, was wir jetzt hier sehen. Und wie habt ihr denn wirklich, ich meine, ein bisschen was haben wir gehört in den Eingangsreden, aber wie ist denn das tatsächlich mit dem einen gemeinsamen Weg finden, ein gemeinsames Level finden?
So im gemeinsames Level für Ausstellungen.
Ja, für das, was hier heute ist. Also der ich sag mal, der Gummibaum und das Bild, was ich gerade von außen hier sehe, sehr groß. Ich weiß jetzt den Titel leider nicht, aber
Weltsicht.
Weltsicht, also ein Gummibaum und Weltsicht. So, jetzt haben wir es.
Ja, genau. Gummibaum und Weltsicht. Ja, das ist der Gummibaum, der steht in der Welt und ich gucke drauf. Und, ich hatte so das Gefühl, das ist wie so ein Ping-Pong-Spiel. Ich packe eine Arbeit aus, die Alex zeigt was. Wir haben das Gefühl, da passt eine Farbe zusammen oder da findet sich eine Struktur wieder in einem Bild, die in der Skulptur zu sehen ist. Genau, und so haben wir angefangen. Und
ja, ich frage das deshalb, weil die Menschen draußen, die nicht so oft in Ausstellungen gehen oder gar nicht gehen können, weil sie es nicht sehen können, die haben ja gar keine Vorstellung, wie sowas geht. Ja, es sind ja Skulpturen dabei und es sind einfach auch Bilder, die an der Wand hängen dabei. Allein das ist ja schon ein gewisser Gegensatz. Und das dann so hinzubekommen, dass Menschen, wir sind immerhin ungefähr 60 Leute, die hier drin sind, etwas haben, woran sie sich auch sozusagen orientieren können. Und ich habe zum Beispiel gerade eben eine Bildbeschreibung bekommen von einem Besucher, der sagte, sah in einem deiner Bilder extrem viele Gesichter.
Ja, lustig. Ich war ganz, ganz erstaunt, ein bisschen irritiert auch. Ich dachte mir, Gesichter eigentlich nicht. Ich komme zwar vom Figürlichen, aber genau, bewusst habe ich das nicht gemalt.
Ich konnte es ja auch nicht, er zeigt es mir, aber ich konnte dem auch nicht folgen.
Ah, das
aber
Gott, mich, ja.
Ich meine, jeder hat halt so seine...
Genau, nichtsdestotrotz, also was mich freut, das ist, dass Assoziationen auftauchen. Also das ist, was ich wirklich möchte mit meinen Arbeiten. Ich beobachte eben, ja, wie gesagt, die Welt oder Situationen, Momente und werde dann aber beim Malen auch wieder frei davon. Ich löse mich dann los. Aber es ist trotzdem so ein Pendeln zwischen Beobachten, Wahrnehmen und dann vielleicht auch nochmal so ein inneres Nachspüren, was mir beim Malen dann wichtig ist.
Es fällt ja auf, dass deine Farben jetzt keine so knalligen Farben sind. Das zieht sich ja zumindest durch das, was ich hier sehen kann, durch. Dass das, ich will nicht sagen gedeckte Farben, aber auf jeden Fall keine schreienden Farben. Welche Bedeutung hat denn das, dass du die Welt, deine Welt, die du ja darstellst, in diesen Farben stellst? Nicht in diesen modernen, hey, Werbefarben, sag ich mal so.
Ja, gute Frage. Da schließt sich vielleicht ein Bogen auch zu der Ausstellung, bei der wir uns kennengelernt haben. Denn ich würde behaupten, dass mein Spektrum gerade mit der Farbe schon ein sehr, sehr großes ist. Und das verändert sich auch immer mal wieder im Lauf der Zeit. Ich glaube, ich habe nach dem Studium sehr gedeckt und eher grau und mit vielen Mischungen gearbeitet und dann auch mal eine Zeit lang auf schwarzen Leinwänden. Ja,
warst du wahrscheinlich irgendwie nicht so richtig gut drauf, oder? Kann das sein?
Teil, doch, da war ich frisch verliebt, da habe ich meinen Mann kennengelernt, da habe ich sehr viel Licht drauf gemalt, ja.
Guck an.
Ja, ja. Also, genau, schwarz regt natürlich dazu an, ins Licht zu malen und ins Helle zu malen und so. Naja, nee, ich will eigentlich nur damit sagen, es verändert sich immer ein bisschen, ein Stück weit in meiner Arbeit und ich integriere manchmal auch in anderen Arbeiten sehr industrielle Farben und sehr klare Farben. Aber in der Malerei mag ich das gerne, wenn da ein Hauch ist oder ein Anklang von etwas. Und ich glaube, das steht für mich dafür, dass ich, ja, dass da eben was klingen kann, dass da vielleicht eine Emotion kommt bei der Beobachtung und dass ich nicht 1:1 Beobachtung darstelle.
Verstehe. Wenn ich jetzt, wir wären jetzt ganz alleine und du wolltest mir zeigen, deine Ausstellung zeigen. Wie würdest du anfangen, mit welchem deiner Bilder würdest du anfangen?
Ich würde tatsächlich mit dem Bild beginnen, das links neben dem Eingang hängt. Das ist nämlich erst letzte Woche entstanden und sehr frisch.
Magst du uns das mal für die Sehbehinderten beschreiben, was das ist?
Können wir gerne.
Ja, wir stehen jetzt vor einem sehr, sehr hellen Bild und du beschreibst uns einfach mal, was da hängt.
Also das ist ein Bild, das ist circa 80 mal 65 Zentimeter groß, auch von der Größe. Das ist irgendwie eine gute menschliche Größe, würde ich sagen. So, man kann, wenn man nah davor steht, wirklich ganz eintauchen vom Blickfeld. Aber wenn man weiter weg geht, dann sieht man es wirklich als Bild, also so von der Dimension. Und ja, es ist hell. Es ist in der Tat nämlich eher vom Hintergrund aus gemalt. Also ich habe da fast so ein Rosé, aber mit einer Mischung aus mit einem Indischgelb auch. Also es ist jetzt nicht nur ein Rotton, sondern es ist auch eine Mischung ein bisschen ins warme Orange. Und da habe ich eher von der Fläche raus gearbeitet. Also das sind ganz, ganz verdünnte, lasierende Farben. Und es leuchtet deswegen so, weil es eben dünn aufgetragen ist. Da können die Lichtstrahlen durch und werden dann von der weißen Leinwand wieder zurückreflektiert.
Es wäre, als würden sie von hinten angestrahlt.
Richtig, ja, genau. Das ist so dieser malerische Moment auf dem weißen Untergrund. Genau. Und eben in diese Hintergrundfläche sind ein paar andere Flecken oder Striche integriert in so einem hellen Gelb-Grün, aber auch so ein Stahlgrau ist mit dabei oder so ein Königsblau. Genau, aber es ist nur sehr partiell draufgemalt. Also es ist wie so ein Windhauch. Und eben heute Nachmittag bin ich lustigerweise kurz draußen in der Sonne gesessen und habe die Augen zugemacht und habe dann eben den Wind rauschen gehört und hat ein paar trockene Blätter noch getrieben und die Vögel hat man gehört und die Sonne hat mich gewärmt und dann habe ich die Augen zugemacht und habe wirklich hatte das Gefühl, in diesem Bild zu sein. Und ich glaube, dafür steht es, so verschiedene Wahrnehmungen.
Also es ist, ich stelle es mir auch praktisch vor, es in eine Wohnung zu hängen. Da muss man eine gute Beleuchtung haben, aber es strahlt von sich aus.
Ja, ja.
Macht gute Laune auf jeden Fall. Und also ich finde es sehr, sehr schön. Wenn du für alle die Bilder, die du jetzt hier hingehängt hast, ein Thema außer diesem Ast und Ast verbinden, das ihr gemacht habt, finden solltest. Findest du eins?
Ich glaube, das ist vielleicht auch so eine Liebe an der Oberfläche oder Liebe, Strukturen zu beobachten. Also das nehme ich bei Alex Arbeiten sehr stark wahr. Also ich habe da total Lust, mir die Oberflächen genau anzuschauen, die ja sehr unterschiedlich sind, auch bei den Kartonarbeiten. Also ich liebe das, dass dieses Material ganz, ganz glatt ist. Und einfach so eine ganz eigene, eine ganz eigene Qualität hat.
Ja. Verstehe ich. Du bist ja durchaus nicht so nur mit diesem relativ kleinen Format, sondern auch durchaus groß. Uns gegenüber hängt ja ein sehr großes Bild. Wie ist das? Gibt es erst die Fläche oder gibt es erst einen Kondensationskern und dann wird die Fläche bedeckt? Wie gehst du vor?
In den letzten Jahren habe ich es immer so gemacht, dass ich einzelne Flecken gesetzt habe und daraus das Bild gebaut. Und jetzt tatsächlich bei dem Neuen, über das wir gerade gesprochen hatten, habe ich eher aus der Fläche rausgemalt. Und das ist eigentlich ein Vorgehen, was ich früher, so vor 10, 15 Jahren eigentlich gemacht habe oder auch in der Zeit während der Kunstakademie, also das Bild wirklich von hinten her aufzubauen. Und ich finde es ganz spannend, dass sich da für mich der Kreis wieder schließt in der Technik.
Genau. Manchmal muss die Zeit vergehen. Wie sieht es aus? Sind es alles Bilder, die du machst, die aus dir herauskommen, oder bekommst du auch schon mal einen Auftrag von jemandem, der sagt, ich hätte gern sowas in der und der Art?
Also das eigentlich nicht, aber was ich schon gern mache, das ist ortsbezogene Arbeiten, also irgendwie im öffentlichen Raum oder Kunst am Bau. Also ich finde es sehr interessant, mich mit Räumen oder mit Begebenheiten auseinanderzusetzen und dafür was zu arbeiten. Aber ich würde jetzt nicht ein Motiv malen, nur weil sich das jemand wünscht.
Stimmt. Die Stimmung ist gut hier, habe ich das Gefühl. Du warst mitten im Gespräch, ich will dich auch gar nicht aufhalten. Und ich freue mich aber auf jeden Fall, dass es dir gefällt, dass es uns gefällt, dass es den Leuten gefällt. Und vielen herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausstellung, wo immer wir uns sehen.
Ja, genau, ich sage auch herzliches Dankeschön fürs Kommen und das Interview, das Gespräch. Und,
danke. Ja.
Zum Abschluss dieser Reportage danke ich Ihnen fürs Zuhören und hoffe, Sie konnten einen lebendigen Eindruck von der Ausstellung Ast und Ast mit Alex Stadtbäumer und Angela Stauber gewinnen. Die Werke laden ein, innezuhalten und neue Verbindungen zu entdecken. Nicht nur zwischen Objekt und Bild, sondern auch zwischen den Menschen, die sie betrachten. Ich wünsche Ihnen inspirierende Momente, vielleicht ja beim eigenen Besuch in der Galerie Ping-Rodach. Mein Name ist Uwe Kulnig. Ich sage auf Wiederhören und bleiben Sie uns treu beim Literaturradio Hörbahn. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.